Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Gemeinsam Geschichte schreiben lautet der Slogan für die Fußball-EM in Polen und in der Ukraine. Es könnte eine turbulente Geschichte werden. 5 Wochen vor Beginn wird die Forderung nämlich immer lauter, die ehemalige ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko freizulassen. Ansonsten drohen Politiker mit dem Boykott des Turniers. Ein Sportanlass wird also zur Bühne für Politik, einmal mehr, muss man sagen. Dieter Blecking kennt sich aus mit solchen Entwicklungen. Blecking ist Professor für Sportgeschichte an der Universität Freiburg im Breisgau und nun Gast bei Dominik Meyer.
Das Tagesgespräch.
Dieter Blecking, Sie haben lange in Polen gelebt und geforscht und kennen auch die Ukraine, der Nachbarstadt, sehr gut. Und Sie sind Fußballfan. Fahren Sie im Juni zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft in die Ukraine?
Nein, ich weiß jetzt schon genau anders als Frau Merkel, dass ich nicht fahren werde. Das hat aber keine politischen Gründe, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich nur noch Hotels bekommen hätte auf der Wiese und so gehe ich zum Public Viewing oder sitze vor dem eigenen Fernsehgerät.
Sie haben Kontakte zu Ukrainern. Was hören Sie jetzt im Gespräch mit ihnen über die ganze Diskussion, die vor allem in Deutschland, in der Schweiz, in Westeuropa geführt wird, diese Boykottdiskussion? Wie kommt das bei Ukrainern an?
Ich habe ganz gute Kontakte zu dem ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowitsch, der auch im Westen sehr bekannt ist. Und Andruchowitsch erzählt eben schlimme Dinge eigentlich über die Ukraine jenseits von Timoschenko, dass es ein Land ist, das sehr lethargisch daherlebt, dass Politik tatsächlich an den Leuten vorbeigeht, nur noch wenige Menschen auch zu Demonstrationen gehen, dass Entsolidarisierung auch stattfindet. Und Andruchowitsch geht ja sogar so weit, dass er seit Monaten dafür plädiert, der Ukraine die ganze Europameisterschaft wegzunehmen. Also nicht nur einen politischen Boykott anruft, sondern sogar einen sportlichen Boykott der Ukraine anruft.
Diese Diskussionen hier bei uns über einen politischen Boykott der Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine, findet das Widerhall in der Ukraine selbst?
Das findet sicherlich nur in den politischen Etagen Widerhall. Die Presse in der Ukraine ist auch nicht mehr so frei. Und die Frage ist, was überhaupt unten ankommt. Aber darüber können wir aus Deutschland oder aus der Schweiz keine Aussagen machen. Interessant ist, dass sich Polen ja inzwischen auch einmischt. Die Diskussion ist ja sehr breit geworden jetzt in Europa, in Westeuropa, aber auch in Osteuropa.
Wie ist da Ihre persönliche Einschätzung? Spielt es für Sie da auch eine Rolle ein wenig bei dieser ganzen Diskussion, dass die Debatte auch gesteuert wird vom Umfeld von Frau Timoschenko? Das wird jetzt richtig gemanagt, das sieht man auch, von der Tochter spielt das. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist nichts Neues. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die großen Sportereignisse dunkle Räume wie ein Scheinwerfer aufhellen. Also dort, wo der große Sport seine Feste feiert, da ist der Fokus des Weltinteresses, das war in Peking nicht anders, das ist seit der Sport auch ein riesiges Medien ein Ereignis ist das immer noch stärker geworden. Und natürlich versucht jeder in diesem jetzt ausgeleuchteten Feld seine Politik zu machen. Es ist nichts anderes zu erwarten, dass es so gemacht wird.
Und das ist legitim?
Das ist legitim. Es ist besonders legitim, wenn es Menschen machen, die sonst keine Stimme haben, die also im Gefängnis sitzen oder dass es Unterstützer sind von Menschen, die im Gefängnis sitzen. Es ist natürlich legitim, wie in Bahrain beim letzten Formel-1-Zirkus, dass diese die Gelegenheit benutzen, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist ja manchmal nur die einzige Möglichkeit, die Welt für sich zu interessieren. Es ist legitim, solange es gewaltfrei bleibt natürlich.
Wenn man in die Geschichte schaut, die letzten Jahrzehnte, da sind eigentlich Boykotte oder Diskussionen rund um Boykotte von Sportgroßanlässen, Olympische Spiele oder auch Fußballweltmeisterschaften überhaupt keine Seltenheit. Wir erinnern uns an die 80er Jahre, die großen Boykotte USA, UdSSR, der Olympischen Spiele, Los Angeles und Moskau. Die Schweiz selbst hat 1956 Olympia in Melbourne boykottiert wegen der Niederschlagung des Ungarnaufstands. Also für Sie als Historiker ist diese Diskussion eigentlich gar nichts Außergewöhnliches hier jetzt um die Ukraine.
Es ist nichts Außergewöhnliches, es ist quasi Normalität. Es gibt aus der Schweiz ein schönes Beispiel. 1961 finden dort Eishockey-Weltmeisterschaften statt und das Bundesteam soll gegen die DDR antreten. Und dann wird Druck ausgeübt auf das Bundesteam, nicht anzutreten, weil man, wenn man verliert, der Hymne der DDR und der Fahne Referenz erweisen sollte. Und das Team ist nicht angetreten und das Spiel wurde mit 0-5 gegen die Bundesrepublik gewertet. Sie haben eben über Los Angeles gesprochen und über Moskau, die beiden Spiele. spektakulären Boykotte. Ich würde diese beiden spektakulären Boykotte von Olympischen Spielen 1980 und 1984 nicht vergleichen mit dem, was wir zurzeit in der Ukraine erleben, weil das so auf der oberen Etage stattgefunden hat. Da haben sich zwei Weltmächte ineinander verhakt, die Sowjetunion und die USA, und die haben ihr Weltmachtspiel getrieben, was den Sport natürlich beschädigt hat.
Also sehen Sie jetzt hier in der politischen Diskussion über die Ukraine anlässlich der Fußball-EM etwas Neues, historisch auch Neues?
Und ich sehe historisch was Neues. Es geht um eine Zivilgesellschaft, die sich hier wehrt und die den Sport sozusagen jetzt etwas pathetisch gesprochen um Hilfe anruft. Und das ist was Neues. Das sieht man ja auch an der Reaktion der Sportverbände, die ja in Deutschland, ich kann jetzt nur über Deutschland sprechen, darüber weiß ich eben Bescheid, die eine neue Politik jetzt auch entwickeln, die sehr interessant ist. Ich beobachte das mit großem Interesse.
Hatten wir das nicht schon vor 4 Jahren anlässlich der Olympischen Spiele in Peking? Genau dieselbe Diskussion schon fast vergessen?
Naja, aber damals hat der deutsche Sport seinen Athleten einen Maulkorb verpasst oder umgehängt oder wie auch immer. Und jetzt geht Herr Wolfgang Niersbach, der Präsident des mächtigen, großen Deutschen Fußballbundes, immerhin der größte Sportverband der Welt, der geht hin und sagt, die Athleten haben natürlich die Freiheit, jederzeit in der Ukraine ihre Meinung zu sagen. Und er äußert seine Genugtuung darüber, dass es wohl nicht dazu kommen wird, dass er dem Präsidenten Janukowitsch die Hand geben muss. Also er positioniert sich ganz eindeutig politisch für Menschenrechte, das sagt er auch deutlich, für Gewaltenteilung. Also er im Grunde macht Niersbach Folgendes. Er entwickelt, und das finde ich spannend, eine Plattform, auf der der Sport politisch agieren kann, ohne parteipolitisch zu agieren. Das müssen Sie jetzt auseinanderhalten. Es geht ja nicht darum, für die Sozialdemokraten oder die Konservativen zu werben, sondern es geht um Grundsätzliches, um eine Plattform.
Aber noch einmal der Vergleich mit Peking vor 4 Jahren. Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, die Deutsche, die ist damals auch nicht gefahren an die Eröffnungsfeier wegen der Unruhen in Tibet, die niedergeschlagen wurde. Das hat man schon fast vergessen. Also so neu ist das doch gar nicht.
Das ist alles nicht neu. Aber ich sehe diese neue Qualität in der Haltung der Verbände, die jetzt mit der Politik übrigens parallel sich entwickelt und die in der Tat etwas ganz Neues beschreibt. Die These, dass der Sport unpolitisch zu sein habe und Sport und Politik nichts miteinander zu tun haben dürften, die hat auch lange die Diskussion in der Bundesrepublik dominiert. Und ich sehe da einen Abschied von dieser Position und sehe wirklich da was innovativ Neues.
Also diesen Abschied gibt es in der Schweiz noch nicht. Unser Sportminister, das ist Bundesrat Ueli Maurer, hat diese Tage sinngemäß eben gesagt, Sport und Politik, das seien zwei Paar Schuhe, das solle man nicht durcheinander bringen. Man solle eine EM nicht als Plattform für politische Äußerungen brauchen. Was sagt da der Sporthistoriker dazu?
Ja, es ist doch immer so geschehen. Es ist immer Politik gemacht worden mit den Spielen, und der Sport hat immer in dieser Position ein Problem gehabt, in dieser Position der Sport und Politik nichts miteinander zu tun habe, weil er keine eigenen politischen Positionen, Standpunkte, wie jetzt diese Plattform zum Beispiel, nennen wir es jetzt einfach mal so, entwickelt hat. 36 bei den Spielen in Berlin haben wir es gesehen. Wir haben es schon vorher gesehen, der Sport in Deutschland nach der Machtübernahme der Nazis hat in vorauseilendem Gehorsam die jüdischen Mitglieder aus den, das waren zahlreiche übrigens, aus den Vereinen ausgeschlossen. Die Politik hatte noch gar keinen Druck gemacht, da hat der Sport schon reagiert. Das bedeutet, der Sport hat sich angehängt an die Politik. Der Sport muss, wie Niersbach es jetzt macht, einen eigenen Standpunkt entwickeln.
Der Präsident des Deutschen Fußballbundes. Sie haben 36 angesprochen, 1936 die Olympischen Spiele in Berlin, Nazispiele, sage ich mal, etwas sehr pauschal, wo sich das Regime hat inszenieren können, pompös und so weiter. Kann man nicht umgekehrt sagen, eine Lehre sollte eben sein, dass man sich total abgrenzen muss, eben auch aus dieser historischen Erfahrung von Politik als Sportverband.
Wie? Da müssen Sie mir ein Rezept dafür nennen, dass die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Sport in irgendeiner Weise aufgehoben werden könnte. Wirtschaft, Politik und Sport sind tief miteinander vernetzt. Es sind teilweise dieselben Personen. Also diese Vernetzung findet teilweise in einer Person statt. Und das können Sie gar nicht auflösen. Da können Sie nur sich am Diskurs beteiligen, eben auch als Sportverband.
Was wären dann die Lehren aus dieser Geschichte, aus der Interpretation, die Sie jetzt dargelegt haben, für die Gegenwart, für die Sportverbände, dass sie eigentlich auch zum Wächter über Demokratie und Menschenrechte in den Austragungsorten werden sollten? Kann das wirklich das Ziel sein?
Zum Wächter über Demokratie und Menschenrechte nicht, aber eine Position zu formulieren, einzutreten für Menschen, die im Gefängnis sind, bedeutet ja nicht, Wächter über Demokratie und Menschenrechte zu sein, bedeutet konkret einzutreten für Menschen, die in Not sind. das von diesem Eintreten etwas abfärben sollte auf die Umgebung. Das ist ja nicht so schlimm. Die Frage ist ja, ob es durchsetzbar ist überhaupt. Aber es könnte ja sein, dass wir am Ende dieser Diskussion, dass Julia Timoschenko aus dem Gefängnis herausgelassen wird und behandelt wird, medizinisch versorgt wird. Das wäre ja auch schon ein Ergebnis, das zu begrüßen wäre.
Aber konsequenterweise könnte das ja auch heißen, Ihre Sicht der Dinge, dass man nur noch Großveranstaltungen, sportliche Großveranstaltungen an Staaten vergeben soll, die wirklich gewisse Kriterien an Menschenrechte, an Unabhängigkeit der Justiz und so weiter einhalten.
Dagegen wird schon die Wirtschaft vorgehen, denn es sind ja auch große wirtschaftliche Events. Wenn Sie genau hingeschaut haben, ein wichtiges Argument jetzt dagegen, der Ukraine die Europameisterschaften wegzunehmen, sind die Verträge mit den Sponsoren. Auch da würde ich sagen, der Sport ist da gebunden, der ist gar nicht so frei, aber er sollte sich positionieren. Er ist natürlich gebunden an Verträge und Ähnliches und die Vergabe der Spiele nach Peking, die Vergabe der Europameisterschaften im Fußball in diese beiden Transformationsgesellschaften, die Vergabe der Winterspiele nach Russland, das bedeutet ja auch, dass dahinter ökonomische Interessen stehen. Aber diese ökonomischen Interessen dürfen den Sport nicht daran hindern, deutlich Stellung zu beziehen. Und die Frage, ob es nützt, das ist eine zweite Ebene eigentlich. Das wissen wir nicht. Das hängt von der konkreten Situation ab. Aber der Sport kann nicht so auftreten wie in Peking, dass er vorher vollmundig davon spricht, das Internet absolut frei und die Medien absolut frei zu sein haben. Und wenn dann der Veranstalter dort eingreift, dann tritt der Sport leisetreterisch auf. Das kann der Sport sich auch nicht leisten. Und jetzt sehe ich da eine andere Entwicklung.
Positiv wäre das sicher, wenn es tatsächlich eine Entwicklung sein. Vielleicht wäre vielleicht der Gegengedanke, der politische Protest gegen die Ukraine ist irgendwie auch billiger zu haben. Dieses Land ist bei weitem nicht so wichtig geostrategisch wie China.
Das ist die Argumentation der Linken in Deutschland, der Linken Tageszeitung. Da würde ich einfach dagegen halten, da ist was dran. Aber soll man deswegen darauf verzichten, Menschen zu helfen? Etwas pathetisch. Es ist ja, da hat Andruchowitsch mich darauf aufmerksam gemacht, Julia Timoschenko ist ja nur die Spitze eines Eisberges. 20 Politiker aus der alten Regierung, also aus der Regierung Timoschenko, aus der Zeit von Jutschenko, 20 Minister sind im Gefängnis und ein weiterer Minister, der im Gefängnis sitzt, hat sich dort eine Leberentzündung geholt und ist der gesundheitliche Zustand ist sehr schlecht. Und Andruchowitsch hat nochmal auch im Deutschlandfunk darauf hingewiesen, die vielen Namenlosen, die dort in den Gefängnissen schmoren, wegen sogenannter Wirtschaftsvergehen, das ist ja auch die Anklage gegen Frau Timoschenko, an die müsse man auch denken. Es ist mehr los als in der Ukraine, als nur dieser Fokus auf Timoschenko. Wir erleben, dass die Ukraine Richtung Weißrussland marschiert. Und das ist schlimm, in der Tat.
Die ganze Debatte, um das wieder von der Ukraine ein wenig wegzuführen, ist ja sehr interessant. Wir diskutieren darüber, ob Sportverbände mehr Verantwortung für die Zustände in einem Austragungsstaat übernehmen müssen, sollen, können. Eigentlich exakt dieselbe Debatte, die auch die Wirtschaft führen muss, wenn sie zum Beispiel in China investiert, in Burma investiert. Ist das eine zufällige Parallele?
Nein, nicht. Es ist keine zufällige Parallele. Es sind eben Interessen, die man hat. Und die Frage ist, ob die Moral immer hinter den Interessen zurückstehen muss. Da gibt es zwei Positionen einfach, dass Wirtschaft mit Moral nichts zu tun hat oder Sport sich da auch rauszuhalten habe. Und die andere, die ich eben expliziert habe, die finden Sie übrigens genauso in der Diskussion über die Wirtschaft. Also wir haben ja in Hamburg einen Altkanzler sitzen, hochbetagt, der sich immer noch einmischt. Und der ist ein klarer Vertreter der Position, dass man sich nicht einzumischen habe in die Verhältnisse der Staaten, mit denen man Wirtschaft treibt oder mit denen man Fußball spielt oder in denen man Fußball spielt.
Vielleicht gibt es ja noch eine dritte Sicht für den Sport und für die Wirtschaft, dass man eben sagt, durch Sportanlässe oder durch Investitionen jetzt, um diese beiden Welten abzudecken, kann man Öffnungstendenzen, Demokratisierung, Meinungsfreiheit auch fördern. Das war ja wahrscheinlich auch ein Gedanke, als die Spiele, also die Europameisterschaft an Polen und die Ukraine vergeben wurde. Damals war das Land auf Reformkurs, also das Unterstützen damit.
Da gibt es viele wissenschaftliche Argumente für ihre Position. Wir haben in der Forschung jetzt rausgekriegt, dass im Kalten Krieg der Sportverkehr, dass der dazu geführt hat, der Sportverkehr zwischen den kapitalistischen Ländern des Westens und den sozialistischen Ländern des Ostens, dass dort sogenannte, in Anführungsstrichen, Aufweichungstendenzen durch die Sportler selber hergestellt wurden. Die hatten etwas gesehen im Westen, was sie sehr attraktiv fanden. Und sie wollten jetzt, als sie zurückgekehrt sind in ihre Länder, nicht darauf verzichten. Wir haben viele, die dann auch Fluchtvorbereitungen treffen, zum Beispiel aus der DDR. Und jetzt später, nachdem der Kalte Krieg zu Ende ist, nachgefragt, die älteren Herren, warum haben sie es denn damals gemacht? Ja, ich war gewohnt zu reisen, ich war gewohnt, das und das zu tun. Und wir haben genügend Argumente, auch was die Sowjetunion angeht, dass diese Form der Interaktion im Sport, dass die zu Veränderungen geführt hat. Und jetzt kommen wir zurück zu meinem Bild des Scheinwerfers. Wir sollten klug diesen Scheinwerfer, diesen Fokus ausnutzen, den der Sport auf verschiedene Ecken der Welt in regelmäßigen Abständen wirft. Wir sollten uns da einmischen.
Jetzt haben wir ja über die Rolle der Sportverbände, der Politiker eben in diesem Scheinwerferlicht gesprochen. Wie sieht es eigentlich mit den Sportlerinnen und Sportlern selbst aus? Sollen sie auch politische Botschaften in die Austragungsländer tragen?
Naja, wir haben jetzt von Herrn Niersbach gehört, dass jetzt kein Maulkorb verhängt wird, sondern dass die Athleten frei sind, ihre Meinung zu äußern. Der mächtige Präsident des Fußballclubs Bayern München, Uli Hoeneß, hat dasselbe gefordert, dass die Sportler auftreten als politische Individuen, die eine politische Meinung haben. Ich habe in den letzten Jahren bei vielen Interviews mit Hochleistungssportlern, gerade auch aus dem Fußball, festgestellt, dass wir inzwischen auch mit einer anderen Sportlergeneration zu tun haben, die besser erzogen ist, also nicht erzogen, dieses englische Wort well educated, also gebildet. Ausgebildet, richtig besser ausgebildet ist und sehr eloquent sich darstellen kann. Und da sehe ich eine Chance. Und die Athleten haben eine Meinung zu dem, was bei den Spielen passiert oder bei den Fußballfesten, man muss sie nur ermutigen, diese Meinung auch zu haben. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass das geschieht. Ich halte die Geschichte, die wir jetzt im Bahrain erlebt haben, bei dem sehr, sehr jungen Herrn Vettel, das in die Reifentemperatur hauptsächlich interessiert, seiner Formel-1-Reifen, das ist ein Ausreißer. Das würde ich im Fußball in der Leichtathletik würde ich das gar nicht mehr erwarten.
Sie würden tatsächlich Sportler dazu aufrufen, jetzt nicht nur an der EM in der Ukraine, generell auch auf dem Spielfeld ihre politische Meinung auszudrücken?
Naja, auf dem Spielfeld, das ist eine schwierige Geschichte, aber auch da, ich bin völlig erstaunt, nochmal Herrn Niersbach zitieren, der hat auch von Trikots gesprochen und von T-Shirts, man müsste das mit der UEFA absprechen, der kann sich offensichtlich auch solche Aktionen, also Regelverletzungen vorstellen. Wir haben ja alle in bestimmten Phasen unserer eigenen Entwicklung gelernt, dass Regelverletzungen manchmal auch zumindest legitim sind, zwar nicht legal, aber legitim, und da sollte man den Sportlern Nachsicht üben bei den Sportlern, wie ja, glaube ich, auch der Schweizer Fußballverband 1995 Nachsicht geübt hat, das wissen Sie besser als ich.
Das war 1992, nehme ich an, Sie spielen darauf an, als die Schweizer Nationalmannschaft aufmarschiert ist zu einem Länderspiel und dann ein Transparent ausgerollt hat, Stop it Chirac, ein Protest gegen den französischen Atombombentest in der Südsee. Das war sehr umstritten. Kann das wirklich die Aufgabe der Sportler sein?
Die UEFA hat damals politische Demonstrationen in Stadien verboten, aber jetzt können Sie mich auch verbessern, der Schweizer Fußballverband ist, glaube ich, sehr nachsichtig mit den Spielern umgegangen. Es hat keine Bestrafungen und Ähnliches gegeben. Aber schauen Sie, die UEFA, also der Europäische Fußballverband, die arbeiten jetzt bei den Europameisterschaften in Polen, in der Ukraine, eng mit einer Organisation zusammen, die FAIR heißt. Fans Against Racism in Europe, was ich nicht übersetzen muss. Also Fans, die sich gegen Rassismus wehren. Und FAIR stellt UEFA-Beobachter. Und die haben die Aufgabe, Diskriminierung, als Antidiskriminierungsbeobachter zu fungieren. Also in der Praxis, wenn deutsche Zuschauer ein Plakat entrollen mit diskriminierenden Bemerkungen, zum Beispiel auch antisemitischen Bemerkungen, dann können die einschreiten und dann wird der Deutsche Fußballverband bestraft mit einer Geldstrafe. Das bedeutet, die UEFA selber hat schon, wir kommen zurück zum Bild der Plattform, hat sich selber eine Plattform, eine politische Plattform, keine parteipolitische, aber eine politische Plattform gegeben, ein Mindestmaß an Zivilisation, an Zivilheit, und das bedeutet eben gegen Rassismus. für Gewaltenteilung, also für Menschenrechte.
Politische Äußerung durch Sportler, ja, aber dann eben im Rahmen. Es könnte ja auch sein, dass dann jemand sagt, also ich zeige gerne einen faschistischen Gruß. Und das gibt es ja auch, gab es ja auch bei Lazio Rom Fußballspielen.
Ja, da wären wir aber auf der Ebene, die ich vorhin gesagt habe, es gibt einen Konsens, es gibt ja einen internationalen Konsens, der auch durch die UNO-Charta festgelegt worden ist. Also Sie werden keinen Diktator finden, der diese UNO-Charta nicht begrüßen wird, ob er das dann einhält, ist etwas anderes. Wir haben einen internationalen Konsens über Gewaltenteilung, über Menschenrechte, über Ähnliches. Und warum soll der Sport nicht sich auf den Boden dieses internationalen Konsenses stellen?
Jetzt sind wir bei der politischen Haltung, die der Sport bereits hat. Vielleicht gibt es eine Entwicklung, darüber haben wir bereits gesprochen. Sportverbände und der frühere UNO-Sonderbotschafter für Sport und Entwicklung, Adolf Hoggi, die haben das immer wieder betont, die betonen das immer wieder, dass Sport Völker verbinde, Frieden schaffe, dass er eigentlich, sie sagen, er sei eigentlich selbst bereits politisch sei. Lässt sich historisch eine solch positive Wirkung des Sports eigentlich beweisen?
Nicht im Sinne eines Ergebnisses. Vielleicht können wir aber folgende Geschichte jetzt nochmal aufgreifen, die mir heute Morgen bekannt wurde. Es gibt ja 2014 den Plan, in Weißrussland Eishockey-Weltmeisterschaften auszurichten. Der Diktator Weißrusslands, Lukaschenko, ist Eishockey-Fan. Und es gibt jetzt eine Initiative des Deutschen Bundestages, dass man Weißrussland nach den Erfahrungen mit der Ukraine die Eishockey-Weltmeisterschaften wegnimmt, zumindest Druck auf Lukaschenko ausübt, sich die Menschenrechte zu respektieren. Der Bundestag, Fraktionen des Deutschen Bundestages wollen an den Deutschen Eishockeyverband sich wenden und der hat schon positiv reagiert. Also nicht nur Niersbach oder die Fußballer reagieren also positiv darauf, sondern auch der Deutsche Eishockeyverband. Und als die Diskussion begann übrigens, da hat Lukaschenko ganz schnell verschiedene Oppositionspolitiker, die seit Monaten in den Gefängnissen schmorten, entlassen. Die waren sehr überrascht und es ist tatsächlich ein zeitlicher Zusammenhang mit den ersten Fragen an Lukaschenko, wie wir können in deinem Land keine Weltmeisterschaften organisieren, wenn dort Menschen im Gefängnis sitzen und nicht versorgt, medizinisch nicht versorgt, wer hat sofort die Führer der Opposition entlassen. Ich kann das nicht verifizieren, dass das jetzt tatsächlich ein politischer Zusammenhang war, aber das ist doch ein erstaunliches Ergebnis schon, dass wir das feststellen können.
Das ist eigentlich nicht der Sportfriedensfördernd, sondern die jetzt fortgeschrittene Diskussion über Sportveranstaltungen und vielleicht auch die Diskussion über die EM in der Ukraine.
Die wird weitergehen, die Diskussion. Und auch nach der Europameisterschaft in der Ukraine und in Polen wird das ja weitergehen. Ist ja nicht vom Tisch, sondern die Positionen sind ja jetzt da und die werden weiterentwickelt werden müssen. Innenpolitisch habe ich in der Bundesrepublik ja auch mit großem Interesse gesehen, dass der Fußballverband sich unter dem Vorgänger von Niersbach schon auch in Fragen der Ausländerintegration eingemischt hatte, in Fragen auch des Zusammenhaltens gegen rassistische Tendenzen. Der Sport positioniert sich. Ich bin jetzt redundant, aber das darf man im Radio
nicht. Bin ich auch sagen. Ein wenig redundant, wiederhole mich mit einer polemischen Gegenthese. Okay. Sie sind zuversichtlich, dass für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Weißrussland im übernächsten Jahr etwas geschehen könnte, dann sage ich, okay, Weißrussland ist eben geostrategisch wieder nicht so wichtig, aber im gleichen Jahr die Winterspiele in Sotschi, da wird wahrscheinlich wieder Kreti und Pleti dorthin reisen und man wird wenig über politische Boykotte hören.
Sie haben wahrscheinlich recht und das ist dann die Ambivalenz dieser ganzen Vorgänge. Das haben wir auf der politischen Ebene aber auch erlebt, als sich Österreich Rechtspopulisten in Ämtern leistete, da hat die EU sich heftig erregt, als die Lega Nord in die italienische Regierung einzog und die Neofaschisten, da ist die EU ganz brav geblieben. Das ist leider so. Das ist der Zynismus der internationalen Situation. Bei Weißrussland, der Ukraine kommt übrigens noch dazu, dass diese beiden Staaten ja praktisch ökonomisch bankrott sind. Ratingagenturen haben eine Rangliste, da ist Griechenland ganz unten und direkt danach kommt die Ukraine. Also die sind erpressbar. Da haben Sie völlig recht.
Fußball, Sport, Politik, Wirtschaft, alles hängt zusammen. Herzlichen Dank, Herr Plenking, für diese Einblicke.
Ich bedanke mich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.